Sieh, dein König kommt zu dir. Bei ihnen will Jesus als König, Herr und Helfer einziehen. Heute, morgen darf ich sie so grüßen, weil dieses Wort unser Herr an ihnen wahrmachen will. Wir wollen miteinander das Lied singen, Gott sei Dank durch alle Welt, dass sein Wort beständig hält. Lied Nummer 11, die Verse 1 bis 4. Herr Jesus Christus, wenn wir uns heute Morgen hier versammeln, dann soll das nicht bloß jetzt ein äußeres Feiern und ein Reden über dich sein, sondern da möchten wir den Weg bereiten für dich, dass du einziehen kannst. In uns sieht es noch gar nicht feierlich und festlich aus und unser Leben hat nichts von deiner Heiligkeit, sondern so viel von unserer Sünde und von unserem Ungehorsam und von unserem störrischen Eigenwillen. Und wir kommen aus diesen Tagen des Umtriebs und der Hetze und bitten dich, dass wir überhaupt hören können auf dein göttliches Wort, dass du unsere Herzen bewegst und fröhlich machst. Du weißt auch, wie heute Morgen viele von uns gebeugt sind unter Schmerz, unter Traurigkeit, unter Ängsten und Leiden. Gib du ihnen die Erquickung, dass du selbst allein die Last unseres Lebens tragen kannst und uns fröhlich machst. Und dann lass Festesfreude bei uns einkehren, nicht mit dem äußeren Glanz allein, sondern mit dir, weil du als Heiland und Retter in unser Leben eintrittst. Und da wollen wir vor dir jetzt auch all das sagen und aussprechen, was uns bekümmert. Herr, höre uns nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Lesen aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4 bis 7. Freut euch im Herrn allezeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Das mit der Freude ist ein ganz wichtiges Stück des Glaubens. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist auch immer für uns ein Maß, an dem wir prüfen können, ob wir in der Tiefe wirklich durchgedrungen sind. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren. So heißt es jetzt hier in diesem Luthertext, aber das war früher gar nicht schlecht mit der Lindigkeit. So gut sind wir ja gar nicht, dass die Menschen sehen könnten. Das könnte ein Missverständnis werden. Die Lindigkeit von uns soll man spüren können. Ich hoffe, dass Sie in diesen Tagen nicht die anderen Menschen bloß Hetze und dann Klagen hören lassen, weil sie so überarbeitet sind, sondern dass die Lindigkeit aus ihrem Leben spürbar wird und andere an ihnen sehen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sieh, dein König kommt zu dir. Wir singen jetzt das Lied Nummer 403, die Verse 1 bis 3 und dann den letzten Vers. Es werden jetzt vorne 10 oder 12 Plätze frei, weil die Kinder hinübergehen in die Kinderkirche. Kommen Sie einfach jetzt beim Lied nach vorne. Jesaja 62 wollen wir abschließen. Wir hatten ja zwei Predigten über dieses Kapitel der großen Adventsverheißung. Jesaja 62, wir lesen von Vers 8. Und ich möchte dann noch den Anfang des 63. Kapitels lesen, denn wir sollten die Erwartung des alten Bundes immer im Ohr haben. Da sind ja auch Bilder, die immer wieder vorkommen in unseren Liedern, auch im Neuen Testament aufgegriffen werden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen. War schon Pech, wenn man da geschuftet hat in seinem Weinberg und gehackt hat und die Rebpflanze hochgebunden hat und dann kamen die Feinde und haben alles geklaut, wenn Erntezeit war. Und es war umsonst, was man geschafft hat. Sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und wird dich nicht mehr nennen Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bozra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in seiner großen Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kältertreters? Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Liebe Gemeinde, es wird schon seit so vielen Jahren geklagt, dass das Weihnachtsfest ja hohl sei. Sei doch nichts dahinter, bürgerliche Sitte. Die meisten Menschen haben sicher nie etwas von dem tiefen Inhalt entdeckt, der uns erfüllt, wenn wir Weihnachten feiern. Und da überrascht es mich, dass immer noch die Menschen im Banne dieses Festes stehen. Da war ja eine Umfrage jetzt in so einer Zeitschrift und Leute wurden gefragt, glaubt ihr an Engel? Natürlich einmütig, nee, so ein Blödsinn gibt's nicht. Man muss eben aufpassen im Straßenverkehr und vielleicht noch ein bisschen Worte von der Vorsehung. Also an den Engeln kann es nicht liegen, dass die Leute noch was von Weihnachten halten. Da muss ja was anderes dran sein. Da gibt's selbst so viele, die immer wieder sagen, naja, das ist eben Wirtschaftsrummel. Was haben die umgesetzt? 18 Milliarden Mark. Also die Regierung, die wird ja rummeln lassen, was sie könnte, damit sie aus der Talsohle rauskommt und dass die Beschäftigung zunimmt, wenn man das arrangieren könnte durch eine geschickte Kampagne. Aber das können Menschen gar nicht machen. Sonst hätte man ja schon lang dieses Werbeprinzip entdeckt und die Energiewirtschaft hätte das Jahr über praktiziert, damit die Stromumsätze steigen. Warum machen die Menschen das? Ich behaupte, weil sie etwas ahnen. Sie ahnen etwas von Ferne, da muss etwas sein. Sie können es nicht in Worte kleiden, sie können es nicht ausdrücken. Und es wäre schlimm, wir würden jetzt dauernd nur schimpfen, schimpfen, schimpfen. Wir würden genau den Menschen vor den Kopf stoßen, wenn wir ihnen nicht mehr sagen können, wo die Freude liegt. Das, was sie eigentlich suchen in diesen Tagen, wenn sie von Liebe reden oder wenn sie da sitzen mit Tränen in den Augen wenn da irgendwo im Fernsehen und im Radio das schnulzig gesungen wird, Christ der Retter ist da. Wir müssen doch sagen, jawohl, da ist es. Aber wir glauben daran und das kann in deinem Leben geschehen. In der letzten Woche habe ich mich gefreut, die Skifans müssen jetzt einmal kurz weghören, dass da so mildes Wetter kam, wenn ich an unsere selbst die verehrten alten Damen dachte. In der Wächterstraße habe ich sie entdeckt, in der Schickstraße, da hingen sie lebensgefährlich an den Fensterkreuzen über der Straße hoch im dritten Stock und putzten den Fensterrahmen noch sauber. Fleißige Leute. Aber das Wichtigste, das wollen wir doch in diesen Tagen wieder in den Mittelpunkt rücken. Warum das alles? Man sagt ja von den Schwaben, sie seien geizige Leute. Dabei stimmt das gar nicht, wir sind ja nur Päp. Geizig ist man erst, wenn man sich selber nichts mehr gönnt. Aber wenn da in diesen Weihnachtstagen trotzdem so viel Belebung ist, dass da Leute bewegt werden und selbst Schwaben, die die Mark viermal rumdrehen, bevor sie sie ausgeben, ob sie vielleicht noch jemand eine Freude machen können, das ist schön, ich freue mich darüber, aber das Eigentliche darf dabei nicht zu kurz kommen, um das es uns geht. Da ist etwas dahinter. In einer jener eindrucksvollen Weihnachtsgeschichten wird erzählt von jenen schlimmen Tagen 1946 in Schlesien, wo noch Bewohner waren unter der russischen Besatzung und sie hatten dort nur ein kleines Transparent gerettet, hatten ein Licht dahinter aufgestellt und saßen zusammen, die Familie, einige Freunde, und wollten miteinander Weihnachten feiern und da poltert's an die Tür und die Kinder schreien auf und da dringen russische Soldaten in den Raum. Die Kinder flüchten ängstlich zu der Mutter und die ist voller Angst, was kommt jetzt? Und da sehen die Soldaten, diese alle im Atheismus groß gewordenen Leute, die Leute, die nur vom väterchen Frost etwas gehört haben, sie sehen dieses Bild, Maria und das Kind in der Krippe. Da ruft einer der Soldaten, dabei, dabei. Und sie flüchten davon, tut ihnen nichts, weil sie etwas ahnen, da gibt es ein Geheimnis von Weihnachten. Das ist so groß. Ich möchte heute Morgen, dass Sie das entdecken. Bei den Besuchen jetzt vor Weihnachten habe ich immer wieder gemerkt, dass die meisten der älteren Menschen recht wehmütig werden und sagen, im letzten Jahr war noch mein Mann da, im letzten Jahr, da konnte ich noch besser gehen, im letzten Jahr, da war das noch nicht klar, dass ich ins Altenheim ziehen muss. Wehmut! Hängen Sie nur an äußeren Formen des Weihnachtsfeiern oder haben Sie das Eigentliche entdeckt, die große Freude? Und wissen Sie, dass bei mir will der Herr selbst einkehren. Er klopft bei mir an. Er will seine Freude mitbringen. Er will mein Leben in sein helles Licht stellen. Jetzt, heute. Mein erster Punkt. Sie haben dazu den Schlüssel. Sie haben dazu den Schlüssel. In diesem Prophetenwort des Jesaja steht das eindrücklich. Und wenn Sie in diesen Weihnachtstagen traurig und wehmütig da sitzen, dann haben Sie was falsch gemacht. Darf ich es Ihnen so unhöflich sagen? Sie haben den Schlüssel nicht in die Hand genommen und das Schloss nicht aufgeschlossen. Sie müssen die Tür aufschließen. Da wird es in einem großartigen Bild erzählt. Da kommt eine Gestalt her von Edom. Das sind die Berge jenseits des Jordans. Für Israel waren das immer feindliche Länder. Von dort her kamen viele Überfälle, Nöte, Schreckensnachrichten. Und da kommt eine Gestalt und er fragt, wer bist du denn? Wer kommt denn da? Und warum ist dein Gewand so rot? Und dann sagt er, der da kommt, ich habe gerungen mit den Völkern
Und mein Gewand ist besudelt vom Blut der Völker. Was ist das für eine merkwürdige Sprache? Man wendet sich eklig, ekelerregt ab und sagt, komm, lass mich da in Ruhe mit dem. Aber da wird davon gesprochen, dass Jesus in einem Kampf steht mit den aufrührerischen Völkern der Welt. Und er ringt mit den Menschen, die sich von Gott losgesagt haben, um die Gottesherrschaft. Ich bin überzeugt, dass Sie dieses Ringen Gottes mit Ihnen schon entdeckt haben. Je älter Sie werden, dass Gott immer wieder probiert, in Ihrem Leben Sie zu sich zu führen. Er hat es zuerst mit einer ganz sanften Stimme getan und bei Ihnen angeklopft. Und schließlich, im Laufe Ihres Lebens, hat er auch härtere Mittel angewandt. Wir singen so gern den Liedvers, du führtest uns in Nöte, du nahmst uns unsere Kraft, auf keine andere Weise hättest du es sonst geschafft. Merkwürdig ist oft, wie Gott uns aus der Bahn genommen hat. Kamen wir zur Besinnung. Man kann gar nicht ein Grundgesetz draus machen. Ich könnte ja schon so, wie ich als Kind Jesus vertraute, dabei bleiben. Aber oft kommen wir erst durch so viel schwere Erlebnisse dazu. Und wie ist unser Volk durch ein Meer von Blut geführt worden? Und ich meine immer noch das, was 1945 in so vielen lebte. Und später dann, als die Männer von der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, mit dem Gelübde auf den Lippen, nie mehr ohne Gott, nie mehr von seinen Geboten weichen, war das nicht ein Weg Gottes mit uns? Und wie schnell haben wir alles weggeworfen? Wie schnell haben wir es vergessen? Diese Gestalt, die daherkommt im Ringen mit den Völkern, mit dem roten Gewand. Rot ist ein Festgewand, heißt in einem anderen Lied. Und das knüpft an diese Stelle an. Es ist ja nicht so, dass Jesus gleichsam die Völker niedertritt wie in einer Kälte und die Menschen einfach zu Matsch macht und sagt, so, ich herrsche über euch und ich zermalme euch. Sondern das ist ja ein ganz feiner Hinweis auf das blutige Gewand Jesu, des Dorngekrönten, der selbst das Blut unserer Schuld, unserer Blutschuld trägt. Und das Blut besudelt sein Gewand. Die Last meines Lebens liegt auf ihm. Und da wird jetzt gesagt, räum doch die Hindernisse weg. Mach doch Bahn. Er will in dein Leben eintreten. Er will zu dir reden in diesen Weihnachtstagen. Das ist gar nicht wichtig, ob Sie allein feiern, ob Sie vielleicht einen lieben Gruß nicht erhalten, auf den Sie gewartet haben, ob Sie enttäuscht sind an Menschen, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass Jesus bei Ihnen eintreten kann. Und denken Sie an dieses blutrote Gewand, der Ihr Leben heilt. Wir machen da gern einen großen Fehler, wenn da heißt, macht Bahn, räum die Hindernisse weg, dann denken wir spontan, ich muss in meinem Leben die Hindernisse wegräumen. Also, in meinem Leben ist so viel verkehrt und falsch. Ist ja schön, wenn einer anfängt und sagt, ich muss mich bessern, ich muss mich bemühen, ich muss gegen meinen Eigenwillen ankämpfen, gegen meine bösen Leidenschaften. Da gibt's Leute, die sagen, meine Ehe ist in der Krise, ich muss jetzt kämpfen. Möchte Sie ganz dringend bitten, lassen Sie diesen Unfug. Sie kommen nicht weit. Sie verkrampfen sich und stürzen von einem Elend ins nächste. Sie können die Krise Ihres Lebens gar nicht meistern. Sie können, wenn Sie es einmal probieren, nicht ein Stückchen Ihres verbogenen Charakters zurechtbiegen. Und wenn Sie sich stemmen gegen all das Böse in Ihrem Leben, Sie können nicht ein Stückchen weiterkommen. Das ist jetzt ganz wichtig. Das hat uns Jesus gelehrt. Ja, was heißt das dann? Macht Bahn. Das heißt so oft in unseren Adventsliedern, das Einzige, was Sie wegräumen können, ist der Hochmut. Der Hochmut, der den Heiland nicht braucht. Der vergisst, er kann allein meine Sünde wegräumen. Er kann allein meinen bösen Charakter verändern und mir ein neues Herz geben. Das ist ein Wunder der Gnade und nichts anderes. Nur wenn Sie wieder Empfänger dieser Gnade Gottes werden, kann Ihr Leben neu werden, kann Ihre Ehe neu werden. Dann auf einmal können die verkrampften und notvollen Lebensverhältnisse sich ändern, wenn Christus mit seinem blutroten Gewand Ihr Herr und König wird, wenn Sie ihn bei sich einziehen lassen. Und das Schlimmste ist, dass es so viele rechtschaffene Christen gibt, die sich mühen und anstrengen, aber die sagen, Sünde ist ein altmodisches Wort, die zu stolz sind, um zu sagen, Herr, ich bin einer der Schlimmsten davon, von denen, für die du gestorben bist. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Es gibt so viel Christlichkeit und so wenig Bekenntnis der Schuld, so wenig Bekehrung, wo man sich vor Gott beugt und sagt, Herr, ich bin einer, der kapituliert vor dir mit meinem bösen Herzen. Was ist denn das in unserer Zeit, dass man meint, die Rechtfertigung der Sünder sei nicht mehr das Thema unserer Generation? Es gehe vielleicht noch um die Frage, wie wir ein wenig mitmenschlich zusammenleben. Sind wir so hochmütig geworden, dass wir uns überheben über das Evangelium, das Jesus gepredigt hat? Und ich kann Ihnen heute nur den Trost verkündigen, dass der will, dass wir Bahn machen. Bahn machen heißt den Hochmut weg, den Stolz weg in diesen Adventstagen. Jesus kommt als dein Heiland, als dein Retter. Du kannst dich selbst nicht retten, aber er kann dich retten. Er holt dich heraus aus den Tiefen der Schwermut und aus den Klauen des Teufels und macht aus dir einen neuen Menschen. Du darfst dich freuen, mein Herr und mein Gott, mein Heiland und mein Erretter, darfst du sagen. Der Schlüssel liegt bei dir. Du hast den Schlüssel, das war der erste Punkt. Du kannst aufschließen und dann kommt er. Du kannst zulassen, du kannst aufschließen. An der Stelle kommt er. Kein Wort wird zurückgenommen, das ist das Zweite. Vers 8 und Vers 9, da stehen so Verse, wo wir manchmal sagen, das ist arg materialistisch. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass das in der Bibel steht und nicht nur da, sondern sehr häufig. Diese Welt und die Materie hat unser Gott auch geschaffen. Eine so asketische Linie, die sich auch bei den Christen findet, da wird, das ist ganz aktuell, in der Predigt geschimpft auf das Konsumverhalten. Und nachher setzt sich jeder doch in sein Auto und braust davon. Und es ist sogar eins der guten Klasse. Wir sollten ein wenig vorsichtig sein, sondern wir sollen die Dinge, die uns Gott schenkt, auch nehmen als Geschenke aus seiner Hand. Und ich hoffe, dass Sie auch was zum Mittagessen kriegen und Gott drüber danken können über den Gaben Ihres Lebens. Ich traf vor ein paar Tagen einen kleinen Buben, der noch nicht in die Schule geht. Und er war so voller Weihnachtsfreude. Man braucht das ja manchmal, wie der da stand und erzählt hat überquellend. Weißt, ich krieg ein Autole mit so einem Drähtle dran und da ist ein Käbele und da kann man drehen und da fährt's rechts und da fährt's links. Ist das nicht auch Freude, die zu Weihnachten gehört? Sind wir so abstrakt geworden, dass wir uns nicht mitfreuen können über den Zeichen auch der Liebe? Und jetzt Hand aufs Herz, ist das nicht das, was Ihnen in den letzten Wochen so Kummer gemacht hat? Ihre Berufsarbeit, Ihr Ärger, Ihre Not, Ihre Arbeit, die vergebens war, die Schwierigkeiten mit Menschen, wo Sie sagen, steht mir hier oben, ich freue mich auf Weihnachten, wenn ich bloß mein Büro nicht mehr sehe, wenn ich die Tür zumachen kann. Da spricht Gott, dass er, wenn er in unser Leben einkehrt, mit seinem blutroten Gewand und als der Herr und König, dass er uns das im Materiellen spüren lässt. Nicht im Reichtum, nein, nein, das steht nicht da, sondern dass das, was wir arbeiten, auch Sinn hat und dass der Segen Gottes drauf liegt, dass das Freude macht, dass das Päckchen, das sie schicken, das Herz des anderen berühren kann, dass sie, die Mutter, die um ihre Kinder sich müht, das fertig bringt, ein schönes Fest zu gestalten. auch wenn sie einiges nicht schafft, einfach aus Zeitmangel. Der Herr wird es ihr gelingen lassen. Es wird nicht umsonst sein, es wird ihr nicht zwischen den Händen zerrinnen. Da steht ja einmal, auch bei diesen alttestamentlichen Propheten, ihr schafft viel und ihr arbeitet viel und was am Ende rauskommt, das legt ihr in einen löchrigen Beutel und am Ende habt ihr nichts. Dein Heil, das heißt doch, dass unsere Sorgen, die wir haben, unsere Nöte gelöst werden. Jetzt muss ich wieder an die denken, die ja in diesen Adventstagen auch von der Krankheit belastet sind. Es ist natürlich schön, wenn unsere jungen Leute mit dieser ganzen Energie unbesorgt ihr Leben meistern können, aber sie werden auch schon die Augen auf die richten, die durch schwere Leiden gehen und sagen, das gehört ja irgendwo mit zum Geheimnis des Lebens. Dein Heil heißt immer, dein Heil, das heißt doch, dein Heil, das Heil ist doch umfassend, das, was eigentlich alles Gute meint, das doch. Und wir würden sagen, zum Heil gehört doch Gesundheit, Leben, Freude. Ja? Er will dein Heil sein. Auch wenn der Leib voller Schmerzen ist und die Seele bedrückt. Er ist dein Heil. Und dann bleibt keine Traurigkeit mehr. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm. Das ist ein Schwur Gottes, dass er das einlösen will in unserem ganzen Leben. Er will sich als ein mächtiger Heiland erweisen. In all den Nöten und Schwierigkeiten des Lebens. Wir dürfen ihn erfahren, nicht bloß wie ein Kind sich freut auf die Geschenke an Weihnachten, sondern wir dürfen uns vielmehr freuen, dass Gott sich in den Engpässen und Nöten unseres Lebens sich mit regelrechten Wundern mächtig an uns erweist und zeigt, wie es ihm ein kleines ist, auch in der größten Not den Weg zu bahnen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Lasst es hören, heißt es im Vers 11, bis an die Enden der Erde. Das fordert die Gemeinde heraus, ihren Missionsauftrag wahrzunehmen. Es ist ja immer schändlich, dass die Christen so viel Worte gemacht haben, aber so wenig Jesus gehorsam waren im Ausfüllen des Missionsauftrages, wurde in den letzten Tagen häufig von Redakteuren besucht. Da hat es ja allerhand Wirbel gegeben wegen unserer neuen Einrichtung Christliche Fachkräfte international. Und da wurde dann immer wieder gefragt, wie ist das möglich? Ihr seid ein staatlich anerkannter Entwicklungsdienst und ihr schreibt vornherein in die Leitsätze nur Leute mit biblisch nüchternem Glaubensleben und bewusste, aktive Christen, sagt ein Redakteur vom Sender Freies Berlin in den letzten Tagen, ist doch diskriminierend gegen andere. Sag ich, nein, jeder Mensch darf Entwicklungshilfe tun, aber nehmen Sie es ab, dass wir alles nicht als Hilfe bezeichnen können, was nicht vom großen Retter Jesus redet. Er hat dann schnell seine Tasche zugemacht und das Aufnahmegerät wieder eingepackt und sagt, ich mache vielleicht jetzt doch in der nächsten Zeit keine Sendung drüber. Das war mir auch recht, vielleicht war es zu fromm. Aber dass das unsere Auffassung ist, wenn wir auch helfen und ob das in ganz praktischen Dingen ist, wollen wir doch der Welt sagen, Brot allein macht dich nicht selig. Selbst wenn du einen Arbeitsplatz kriegst, den wir jedem Menschen wünschen, das ist es nicht. Und wenn wir ihnen helfen wollen, natürlich, das ist ja unser Bemühen. Und wenn wir junge Menschen ausbilden und lehren, dass wir sagen, aber wenn du ihn nicht findest, dein Heil, den ewigen Gott, der dich in deinem kurzen, vergänglichen Leben ruft als sein Kind, ist dein Leben umsonst. Vergeblich. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten, er will dich überschütten mit Gutem. Ach, wenn du doch seine Stimme hörst. Jetzt noch das Dritte, gehörst du auch dazu? Ich habe diese Frage einfach herausgenommen, weil ich sie fragen will und ich habe gedacht, ich muss das heute Ihnen noch einmal auf Ihr Gewissen legen. Wir haben ja in unserer Praxis, unserer Kirche den Brauch, dass wir immer wieder sagen, nun ja,
Das ist Gewohnheit. Man wird in sein Christentum hineingeboren, aber dann bleibt man auch merkwürdig ratlos. Auf die Frage, bist du Christ? Hast du Gewissheit deines Heils? Da zucken manche mit den Achseln und sagen, ich hoffe. Sag, ich muss doch wissen, ob Jesus bei mir ist, ob ich ihm gehöre. Gerade für die dunklen Stunden, ich muss doch klar das wissen. Da steht, dass Jesus seine Gemeinde sammelt. Es ist nicht nur so, dass in dem großen, blutigen Geschehen der Weltgeschichte Jesus seine Heilsgeschichte treibt, sondern er sammelt in diesen Jahren durch die Jahrhunderte hindurch seine Gemeinde. Und das ist ja das eigentlich Interessante und Aufregende, wenn Sie es mal von der Ewigkeit rückwärts her betrachten. Es geschieht eine Auslese, es tut uns immer weh, wir wollten ja alle mitnehmen, Verwandte, Freunde, Eltern, und sagen, kommt alle mit. Aber die zögern, die wissen nicht richtig, die sagen, sei vielleicht ein bisschen überkantitelt, was wir da immer wieder aus der Bibel herauslesen. Aber das steht hier, er sammelt seine Gemeinde, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Leute, die Jesus sein Eigen nennt. Genauso steht es noch einmal in der großen Hirtenrede, die bestimmt daran anknüpft, in Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie müssen wissen, ob sie ein Eigentum des guten Hirten sind, ob er sie erwarb, ob er sein Namenszeichen bei ihnen eingeprägt hat, ob sie ihm gehören. Dann bricht fröhliche Weihnachten an. Dann steht über dem neuen Jahr, egal wie dunkel die Wolken auch sind, Freude und Zuversicht. Die Süddeutsche Gemeinschaft hat jetzt so ein interessantes Buch herausgebracht, 75 Jahre Süddeutsche Gemeinschaft, und dort wird die Geschichte erzählt von dem Oberlehrer Bebion in Urbach. So eine Geschichte, die nur so am Rande steht unter den Ortsbeschreibungen. Damals waren ganz neu diese Gemeinschaften entstanden und der Oberlehrer hatte in seinem Gebet immer einen Fuhrmann vor Augen. Es war einer, von dem er einmal niederschrieb, der vom Teufel übel geplagt wurde. Er trank und lästerte und fluchte. Und wenn in der Wohnung des Oberlehrers die Leute zur Stunde zusammenkamen, dann knallte er außen mit seiner Peitsche und schrie den Leuten nach. Er hatte einen richtigen Hass auf alles Göttliche. Und dann war Evangelisation der deutschen Zeltmission in Schorndorf mit Binde und Vetter. Und der Bebion hat sich überlegt, wie kann ich diesen Fuhrmann dahin bringen? Und dann hat er gesagt, ja, der hat ja ein Schäßle und mit dem, das hieß man doch, diese Personenfahrzeuge damals, und hat gesagt, wären Sie nicht so nett, ich zahle Sie gut, Sie fahren mich darüber nach Schorndorf. Aber der Fuhrmann hat schon gewittert, ums was geht, und hat gesagt, ich gehe aber nicht da rein ins Zelt. Und der Oberlehrer Bebion blieb so lange vor dem Gaul stehen, bis der störrische Fuhrmann schließlich nachgab und sein Pferd ausspannte und doch mit hineinging. Natürlich mit lautem Gebrumme, ich will nichts davon wissen. In jener Zeltevangelisation hat Gott an ihn gewirkt. Es gab noch nicht eine Entscheidung für Jesus. Er wurde schwer krank, er wurde zur Erholung geschickt nach Calw, wo auch ein Seelsorger war, und er kam als neuer Mensch und Leib und Seele zurück. Später sammelte sich die Gemeinschaft im Haus dieses bekehrten Fuhrmanns. Und seine Witwe hat später das Gelände gestiftet, wo heute das Gemeinschaftshaus steht. Kennen Sie das Geheimnis, was Gemeinde ist? Das ist ein aufregendes Geschehen. Gott ruft Menschen in seinen Dienst. Ich habe Sorge, dass heute hier Menschen im Gottesdienst sind, die das alles hören und das jetzt wieder verdrücken wollen. Nämlich, was bremst die Festesfreude bei Ihnen? Bei Ihnen bremst das, dass Sie den Schlüssel nicht rumdrehen, dass Sie nicht eine klare Entscheidung fällen, dass Sie Ihr Leben nicht Christus zur Verfügung stellen. Er möchte Ihr König und Herr sein. Nur dann kann das neue Heil bei Ihnen anbrechen. Sagen Sie doch ja mit Freuden. Amen. Und nun singen wir noch einmal vom Lied, wie soll ich dich empfangen? Lied Nummer 10, die Verse 7 und 8 und den letzten.
beten.
Herr Jesus Christus, da geht's jetzt nur noch um uns, um dich und mich und uns alle, dass du bei uns einkehren willst. Und wir schieben das oft von uns weg. Und das ist doch die wichtigste Frage, ob wir von dir gewonnen sind, ob wir zu dir gehören, ob wir den Schritt gemacht haben, ob wir dabei sind. Und wir laufen oft auch als solche, die dir gehören wollen, wieder von dir weg. Und wir sind verlorene Schafe, die sich im Dickicht irgendwo verlieren und den Weg nicht mehr kennen. Wir danken dir, dass du uns heute nachgegangen bist und wieder zurückholst unter deinen sanften Hirtenstab. Wir möchten dich bitten, dass bei uns allen dein Reden groß und mächtig wird, auch in den Weihnachtstagen. Wir bitten dich für alle, die traurig sind und einsam oder krank oder belastet, dass du ihnen dein Heil groß machst. Lass uns wegblicken. Hilf uns, dass wir das schaffen, wegblicken von Äußerlichkeiten, von Flitterglanz, von Menschen und dein Wort vernehmen, dein göttliches, gültiges Wort, das uns ewige Hoffnung gibt. Dann freuen wir uns, dass auch dies über unserem Leben steht, dass du uns durch dein Weltgericht hindurch in dein ewiges Reich nehmen willst, in deinen Frieden. Herr, dieses große Ziel wollen wir nie aus den Augen verlieren. Wir wollen dich auch bitten für unsere Stadt und all die Menschen, die auch hier auf ihre Weise Weihnachten feiern. Sie wollen es recht machen, sie meinen es gut, sie bringen manche Opfer. Gib doch du offene Herzen für dein Evangelium. Und wir denken jetzt auch an Menschen, denen wir morgen und übermorgen noch ein Zeugnis von dir sagen wollen. Gib du doch Gelingen, gib du Nachdruck deinem Wort, dass wir Menschen deine große Freude vermitteln können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Wir singen vom Lied 8, den dritten Vers. Haben jetzt schon die orangenen Notizenzettel auf ihren Platz gelegt. Wenn Sie drauf sitzen, war es eigentlich nicht so gedacht, dann nehmen Sie ihn nachher noch mal mit, damit Sie informiert sind, wieder bis in den März hinein. Wir haben von den Weihnachtstagen nur noch ein paar der weißen Notizenzettel. Die liegen hinten. Ich kann es aber auch im Kopf ganz einfach sagen, wir haben jetzt keine zweiten Gottesdienste mehr bis zum 12. Januar. Da haben wir wieder. Da beginnt dann wieder der Kindergottesdienst. Und wir haben immer Gottesdienst um 9.30 Uhr, auch im neuen Jahr. Am Silvester den Jahresschluss, Gottesdienst um 18 Uhr. Und am Heiligen Abend möchte ich Sie besonders auf den Gottesdienst um 22 Uhr hinweisen.
Im ersten Gottesdienst um 17 Uhr freuen wir uns ja, dass die Kinder da sind und geben den Kindern allen Raum. Wir wollen sie nicht an Weihnachten einengen. Darum am zweiten Gottesdienst um 22 Uhr, da ist dann eine Christmette, wo auch vielleicht manche, die mehr Sammlung suchen, auf ihre Kosten kommen. Das eine nennen wir bewusst Familiengottesdienst. Hinten liegen die Missionsblätter. Die müssen wir dann immer wieder wegtun, weil der Platz nicht reicht. Wir haben ja so viele Verbindungen. Heute liegen zum letzten Mal die Briefe von Dr. Kilkus hinten, der die großartige Arbeit in Kohistan macht, in einem ganzen Pioniergebiet in Pakistan. Ganz erstaunlich, dass in diesem Muslimstaat Freiheit für Mission ist. Dann von Erika Decker von Ambon in Indonesien, die Wycliffe-Bibelübersetzerin, und von Frau Yang, die frühere Frau Brinkmann, aus Japan. Nehmen Sie die mit, weil wir die dann wegtun. Dann haben wir unseren Büchertisch zum letzten Mal. Ich will auch noch einmal auf die Platten hinweisen. Wir haben eine ganze Reihe, auch die schöne Platte von der Frau Rieker, wo sie mit dem Herrn Günzel spielt, Cello und Klavier. Eine sehr schöne Platte und manches andere. Wir haben auch jetzt die Bücher da, wo der Vortrag von Herrn Vater drin kommt, den er am letzten Sonntag gehalten hat. Die liegen draußen am Ausgang an diesem Tisch. Mission, der große Auftrag. Das Zeugnis von Herrn Vater über sein Leben, wie er zum Glauben kam, und das mit der großen Krankheit, das eindrückliche Zeugnis, das haben wir aus der Sendung vom Evangeliumsrundfunk kopiert, und das kriegen Sie nur im Lädle drüben. Kompliziert, aber Sie sind so intelligent. Das Buch da drüben am Ausgang, nicht am Büchertisch, und das Band drüben im Lädle. Am Heiligen Abend in den beiden Gottesdiensten machen wir erstmals kein Liedblatt mehr. Es war auch so eine Papierwirtschaft und einfacher Leben. Fangen wir beim Papier an. Sie haben ja ein Gesangbuch, wir haben auch noch ein paar rote hier. Dann singen wir aus dem Gesangbuch, das erleichtert das. Früher, wie wir nicht so viele Gesangbücher hatten, war schwierig, aber wenn Sie Ihr Gesangbuch noch mitbringen, dann reicht's auch. Es kommen vielleicht manche, die nur am Heiligen Abend kommen, dann wollen wir denen die roten Gesangbücher lassen. Es wäre schlimm, wir könnten Ihnen kein Gesangbuch in die Hand drücken. Ich wollte es Ihnen nur vorher sagen. Hinten liegen auch noch Nummern von Ideal Spektrum aus. Es war dieser Allianzbrief, den wir neulich schon mal angeboten hatten. Heute habe ich genügend noch mal nachbestellt für alle, die sich dafür interessieren können, die hinten mitnehmen. Und noch ein Wort zum Opfer. Als wir den Gemeindetag auf dem Killesberg hatten, da wurden draußen vor dem Gelände, es gibt ja immer so ein paar Leute, Blätter verteilt gegen den Evangeliumsrundfunk. Das ist ein Mann, der sehr viel Blätter druckt und sagt, es sei sündig, sich der Medien zu bedienen, das sei alles Teufelswerk und satanisch und antichristlich. Das ist ein Blödsinn. Aber es ist erstaunlich, wie viele Christen auf so viel Blödsinn hören. Ich werde überall angefragt, haben Sie das schon gehört? Was sagen Sie dazu? Ich kann doch dazu nur sagen, ich bin Gott sehr dankbar, dass wir durch diese Medien das Evangelium predigen können. Was hat Radiomission bedeutet für Russland, für China und auch für unser Land? Und wir hoffen ja, dass es im Rahmen der Medienneuordnung möglich sein wird, nur das eine wollen wir, nur das eine, dass man Evangeliumsrundfunk ganz normal über eine UKW-Welle, ob Stuttgart 17 oder 18, ist mir egal, ganz schlicht hören kann und nicht über Monte Carlo mit allen Störungen. Die junge Welle und was wir alles hören. Was mich erschüttert hat, ist, dass dieses Blättchen, das in vielen Hunderttausenden verteilt wurde, so viel bewirkt hat, dass der Evangeliumsrundfunk in diesem Jahr einen ganz rapiden Spendenrückgang hat. Darum habe ich gedacht, wir geben das Opfer heute, und ich schreibe Horst Marquardt einen Brief, dass wir für das Werk beten, dass es auch alle Angriffe übersteht und dass es Ihnen auch gelingen möge, hier in Württemberg über die neuen Möglichkeiten, über Rundfunk, es geht um gar nichts anderes, alles schreibt von über Rundfunk, das Evangelium zu verkünden. Wo schon die vierte Welle vom Süddeutschen Rundfunk gibt und noch nicht einmal ist möglich, diese Sendungen, wo so viele Interessenten sind, zugänglich zu machen. Das erbitten wir und das soll Sie auch ermutigen, die treuen Arbeiter vom Evangeliumsrundfunk. Nun war es eine Menge, aber ich danke Ihnen. Ich will zum Schluss nur sagen, dass wir heute, auch weil einiges in der Predigt sehr konkret angesprochen wurde, Gelegenheit zur Aussprache bieten und ich will Sie einladen, drüben im Clubzimmer, dass Sie über das reden, was Sie bewegt. Es sind Einzelgespräche, die Sie dort führen können. Ich bitte Sie, dass Sie dieses wahrnehmen, bevor Sie in die Festtage hineingehen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.